wie scharfsinnig Inforedakteure analysieren können.
Nachdem heute das Thermometer wieder über den Gefrierpunkt gestiegen ist, stellt sich natürlich die Frage, gibt es eine weiße Weihnacht oder war früher doch alles besser? Ich fragte im Radio einige Leute nach ihrer Einschätzung zu weißer Weihnacht.
Finde ich toll.
Gut, ein weißer Weihnacht?
Je weißer, desto besser.
Ist mir eigentlich ganz egal.
Ich verstehe die Frage jetzt nicht.
Warum nicht?
Was ich davon halte, um weiße Weihnacht, bei weißer Weihnacht handelt es sich ja um einen Termin. Weihnachten ist erstmal ein Termin, 25. und 26. Und weiß ist auch die äußerliche Zustandsbeschreibung, also die Farbe, und zwar meistens durch den Schnee, der runterfällt. Und was ich davon halte, ist einfach ein Zustand. Und wenn es an Weihnachten, an den Tagen weiß ist draußen, dann ist das weiße Weihnacht. Und ich sehe zwischen Weiß und Weihnacht eigentlich keine Verbindung, außer der zufälligen.
Warum nicht?
Ist doch noch gar nicht Weihnachten.
Womit er recht hat. Brechen wir nun also diese wenig aussagekräftige Art der Befragung ab, um die Themen im Mittwochsinfo zu überblicken.
Aus gegebenem Anlass beginnen wir mit einem ausführlichen Bericht zur Bürgerversammlung heute Abend mit dem Thema Rieselfeld. Danach kommen einige Kurzmeldungen. Unser erstes Schwerpunktthema befasst sich mit der geplanten Änderung des Sexualstrafrechts in der Schweiz für die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe. Heute Abend findet eine Veranstaltung des AKJ statt. AKJ heißt Arbeitskreis kritischer Juristen und Juristinnen. Angekündigt war sie eigentlich als das Modell Ockelmann. Jedoch wird es weiter um den Paragraph 129a, Prozessöffentlichkeit und Angriffe auf dieselbige gehen. Dazu ein Interview mit einer Veranstalterin. Die Explosion in der Brennelementefabrik von Siemens in Hanau beschäftigt uns im nächsten Beitrag. Und zuletzt ein Telefonat mit dem Rechtsanwalt von Isabel Jakob, der das Haftmandat in Frankfurt hat.
Gleich am Anfang dieser Sendung möchten wir noch einmal auf die heute Abend stattfindende Bürgerversammlung zur Bebauung des Rieselfelds hinweisen. Diese beginnt nämlich jetzt gleich um 19.30 Uhr im Paulussaal. Nach Einschätzung der Initiative Rettet das Rieselfeld ist es unbedingt wichtig, rechtzeitig zu kommen, also bereits vor 19:30. Der Paulussaal fasst nämlich nur ca. 1.000 Personen und Stehplätze gibt es nicht bzw. darf es heute Abend nicht geben. Sobald der Saal voll ist, wird niemand mehr hereingelassen. Die Bürgerinitiative befürchtet, dass bereits mit diesen organisatorischen Vorentscheidungen der Kreis der Gegner einer Bebauung des Rieselfeldes klein gehalten werden soll. Um die Tagesordnung dieser von der Bürgerinitiative durchgesetzten Versammlung hat es bis zur letzten Stunde noch Streit gegeben, beziehungsweise gibt es sogar jetzt noch. Die Bürgerinitiative hatte sich nämlich dagegen gewandt, dass von der Stadt der nicht näher umschriebene Tagesordnungspunkt Wohnungsnot eingebracht worden war. Sie befürchtet, die Bürgerinitiative ist damit gemeint, dass die Stadt die Veranstaltung umfunktionieren möchte, indem statt der Bebauung des Rieselfeldes über das Thema Wohnungsnot debattiert wird. Nach Meinung der Bürgerinitiative hängen diese beiden Themen eben gerade nicht zusammen, denn bisher plante die Stadt auf dem Rieselfeld zunächst keine Wohnungen, sondern die 15. Fakultät der Universität Freiburg. Aber auch den angekündigten Abzug der französischen Militärs wird nach Einschätzung der Initiative sowieso genügend Flächen frei, die als Bauland für Wohnungen genutzt werden können. Die Stadt schiebe dagegen nur die Wohnungsnot vor, um die Bebauung des Rieselfelds leichter durchsetzen zu können. Tatsächlich scheint diese Befürchtung nicht ganz abwegig zu sein. Der Badischen Zeitung war heute zu entnehmen, dass sich die mit der Stadt eng zusammenarbeitenden Wohnungsbaugenossenschaften und Baulöwen jetzt als die wahren Bekämpfer der Wohnungsnot aufspielen. Gerade diejenigen Unternehmen, die an der Verknappung des Angebots an Wohnungen sehr gut verdienen, wollen der Öffentlichkeit jetzt weismachen, sie wollten mehr Wohnungen bauen, um Wohnungsnot und hohe Mieten zu bekämpfen. Und eben für diese hehren Ziele fordern diese Sprecher der Wohnungssuchenden, wie sie sich nennen, die schnelle Bebauung des Rieselfeldes. Wessen Interessen die Stadt Freiburg im Moment vertritt, ob tatsächlich die der vielen Wohnungssuchenden oder die der Bauindustrie, ist nicht so ganz eindeutig. Auf jeden Fall nahm das Presseamt den Mund ganz schön voll, als es in der Badischen Zeitung heute der Initiative zur Rettung des Rieselfeldes, Zitat, beispiellose Ignoranz gegenüber der Notsituation der Wohnungssuchenden vorwarf. Aufgehängt wurde dieser Vorwurf an einer Formulierung der einstweiligen Anordnung, mit der der Rechtsanwalt der Bürgerinitiative beim Verwaltungsgericht die Änderung der Tagesordnung erzwingen wollte. Da die Tagesordnung zu dem Zeitpunkt schon in der BZ veröffentlicht worden war, die Stadt sich aber über den genauen Inhalt des umstrittenen Tagesordnungspunktes noch nicht so richtig im Klaren war, sprach der Rechtsanwalt in seiner Formulierung von einem sogenannten Tagesordnungspunkt Wohnungsnot. Die Pressestelle der Stadt Freiburg verstand aber gleich sogenannte Wohnungsnot und erhob die genannten Vorwürfe in der Badischen Zeitung. Doch dazu jetzt der Pressesprecher der Stadt Freiburg, Herr Preker, selber.
Es geht auch gar nicht mal darum, ob in dem Antrag auf einstweilige Anordnung von der sogenannten Wohnungsnot die Rede gewesen ist oder nur von dem sogenannten Tagesordnungspunkt der Wohnungsnot. Das sind jetzt wirklich Formalien, mit denen also von der tatsächlichen Frage abgelenkt wird. Eines ist doch sicherlich richtig, wenn man es ablehnt, über Wohnungsnot zu sprechen, egal ob sogenannt oder nicht sogenannt, und zwar im Zusammenhang mit der Bebauung des Rieselfelds, ist es für mich eine Ignoranz gegenüber den Interessen der Wohnungssuchenden, und bei dieser Einschätzung muss ich nun einmal bleiben, denn man kann diese beiden Punkte nicht voneinander trennen, das ist völlig unmöglich.
Gehen Sie aber nicht einen Schritt zu weit, indem Sie gleich diese unsoziale Absicht unterstellen. Man könnte doch fairer sein und zumindest es so darstellen, dass beide Positionen eben vorhanden sind und die eben gegeneinander stehen. Dass eine Seite, die Stadt eben gerade meint, zur Behebung der Wohnungsnot wäre die Bebauung des Rieselfeldes unumgänglich, und die Rieselfeld-Initiative gerade das Gegenteil behauptet, dass die Wohnungsnot auch behoben werden kann, ohne das Rieselfeld zu bebauen. Das heißt doch, dass man zugibt, dass beide auch dieses Problem Wohnungsnot mit im Auge haben.
Also dann würde ich mich so verbiegen, wie ich es niemals tun würde. Hier geht es nicht um Glaubenssätze, die helfen uns überhaupt nicht weiter. Mit Glaubenssätzen ist diese Flächendebatte lang genug geführt worden, und sie hat mit Glaubenssätzen zu keinem einzigen Ergebnis geführt.
Ich meine auch nicht, dass es hier im Streit um Glaubensgrundsätze geht, sondern um die Form der Auseinandersetzung. Ob Sie meinen, dass es richtig ist, jemandem die Absicht zu unterstellen, er würde das Problem vollkommen ignorieren, er stünde praktisch darüber, und jemanden so in eine unsoziale Einstellung vorzuwerfen. Werfen oder zu unterstellen, besser gesagt, dass man nur an diesem einen Wörtchen festmachen kann? Oder haben Sie dann noch andere Belege dafür, dass die Initiative Rettet das Rieselfeld sich gegenüber den Wohnungssuchenden unsozial geäußert?
Ja, aber welchen Grund sollte die Initiative denn haben, per Gericht feststellen zu lassen, welchen anderen Grund, per Gericht feststellen zu lassen, dass nicht über Wohnungsnot gesprochen werden soll?
Soweit also Herr Preker, Pressesprecher der Stadt Freiburg. Wie wir kurz vor der Sendung erfuhren, hat das Verwaltungsgericht Freiburg den Antrag auf einstweilige Anordnung der Bürgerinitiative zurückgewiesen. Die Bürgerinitiative hat zwar bereits Beschwerde gegen die Entscheidung beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim eingelegt, doch ist es fraglich, ob heute Abend noch eine Eilentscheidung ergeht. So bleibt es also vorerst bei der von der Stadt bzw. dem Gemeinderat festgelegten Tagesordnung. Umso wichtiger ist es also, dass die Gegner der Bebauung des Rieselfeldes zahlreich und vor allem rechtzeitig zur Bürgerversammlung kommen und sich dort zu Worte melden. Denn sonst bleibt die Behauptung der Stadt, dass jeder, der sozial denke, auch für die Rieselfeldbebauung sein müsse, unwidersprochen. Also jetzt gleich um 19:30, besser ihr kommt noch vorher oder noch eher, im Paulussaal an der Dreisamstraße in Freiburg.
Unsere nächste Kurzmeldung bezieht sich auf die Vertreibung der nordrhein-westfälischen Roma. Nochmal hierzu ein kurzer Rückblick. Anfang des Jahres hatten die Roma einen Bettelmarsch organisiert, um für ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu kämpfen. Am 9. November hatten Roma die Autobahn bei Weil am Rhein blockiert, um erneut auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Bereits Anfang September kam eine Zusage der nordrhein-westfälischen Landesregierung, dass wenigstens jene 1000 der ca. 5300 Betroffenen, die seit vielen Jahren heimatlos in Europa herumziehen, ein Bleiberecht erhalten. Am 4. Dezember wurde dieser sogar schriftlich vorliegende Beschluss jedoch vom Rau-Kabinett wieder zurückgenommen. Alle Roma, die sich am Bettelmarsch beteiligt hatten, sollen nun vertrieben werden. Wer sich weigert, zurückzugehen, muss mit Abschiebung rechnen. Wir sprachen heute mit Daniel Kohn-Bendit, dem Frankfurter Dezernent für multikulturelle Angelegenheiten. Er hatte gestern dem Düsseldorfer Ministerpräsident geschrieben, dass er die Vertreibung der Roma und den Wortbruch der nordrhein-westfälischen Regierung aufs Schärfste verurteilt.
Ich habe einen Brief an Herrn Rau geschrieben, weil ich meine, dass die Landesregierung Nordrhein-Westfalen in eklatanter Weise ihr Wort gebrochen hat. Das heißt, der Innenminister hatte dann einen Kompromiss zugestimmt und er wurde in welcher Form auch immer vom Kabinett überstimmt. Das geht nicht. Gerade mit Menschen, die eine langjährige Unterdrückungsgeschichte hinter sich haben, kann man nicht so mit ihnen umgehen. Eigentlich kann man mit keinem Menschen umgehen, aber ich finde das unmöglich und ich bin sicher zum Beispiel, dass wenn irgendein Konflikt gewesen wäre und der Innenminister hätte eine Abmachung mit einer jüdischen Gemeinde geschlossen, wäre das nie von einem Kabinett wieder aufgehoben worden. Und das habe ich Herrn Rau geschrieben und habe gesagt, die Situation halt in Rumänien, in Jugoslawien wäre so katastrophal und schlimm, da gibt es auch heute Berichte, dass die Landesregierung doch ihre Entscheidung überprüfen sollte und ein Bleiberecht für die 1000 Roma verfügen sollte.
Mhm. Glauben Sie realistisch gesehen, dass da eine Änderung aufgrund des Briefes passieren wird?
Das weiß ich nicht. Man muss halt versuchen, von allen Seiten hier eine Mobilisierung zu schaffen. Ich kann das jetzt nicht so entscheiden. Ich will in den nächsten Tagen dann nachhaken und anrufen und versuchen halt, dass dies vielleicht anders gelöst wird.
Mhm. Also bis jetzt ist noch keine Reaktion.
Bis jetzt habe ich noch keine Antwort. Nein. Mhm.
Jetzt noch kurz eine Anmerkung. Also heute war in der Frankfurter Rundschau zu lesen, dass also von Katrin Remzma von der Gesellschaft für bedrohte Völker berichtet wurde von erheblichen Pogromen und Gewalttaten gegen Roma in Rumänien. Also da geht es von Brandstiftung über Inhaftierung, Vergewaltigung bis hin zur Tötung auch.
Zivildienstverweigerer in Spanien angeklagt. Vor dem Strafgericht der spanischen Stadt Albacete sind derzeit 6 Kriegsdienstverweigerer angeklagt, ihren Zivildienst entweder abgebrochen oder gar nicht erst angetreten zu haben. Zum ersten Mal stehen damit in Spanien Totalverweigerer vor Gericht, die zwar als Kriegsdienstverweigerer vom Staat anerkannt worden sind, sich in der Folge aber weigerten, den Ersatzdienst abzuleisten. Mit der Strafverfolgung der Zivildienstabbrecher und Verweigerer hat Spanien einen weiteren Schritt in der Angleichung seiner KdV-Gesetzgebung an das deutsche Modell vollzogen. Während zu Beginn der Regierungszeit der Sozialisten erklärte Kriegsdienstverweigerer einfach nicht eingezogen wurden, wurde später das Anerkennungsverfahren, wie in Deutschland auch, eingeführt. Die Einführung des Ersatzdienstes konnte dagegen bis heute im Prinzip nicht durchgesetzt werden. Die Mehrheit der Kriegsdienstverweigerer als auch eine große Anzahl von Institutionen, die als potenzielle Zivildienststellen in Frage kommen, lehnen den Ersatzdienst nach wie vor ab. Umso größere Bedeutung kommt diesem Prozess in Albacete zu. Für die 6 Zivildienstverweigerer aus Murcia, Valencia, Alicante und Sevilla zusammen hat der Staatsanwalt jetzt eine Haftstrafe von 14 Jahren und 6 Tagen Gefängnis gefordert. Diese drakonische Strafforderung übertrifft bei weitem das bisher übliche Strafmaß bei verurteilten Totalverweigerern, die sich direkt dem Militärdienst entzogen haben. Auch in Spanien scheint sich also die Tendenz abzuzeichnen, dass der Staat auf die Ableistung des Zivildienstes größeren Wert legt als auf den Militärdienst. Die Bewegung der spanischen Kriegsdienstverweigerer MOC in Albacete hat eine Kampagne gegen den Prozess und für die Totalverweigerung angekündigt, mit der sie bis vor das Europäische Parlament gehen will. Bereits in dieser Woche besucht eine Delegation dieser Bewegung die Regenbogenfraktion des Europäischen Parlaments in Straßburg. Das Urteil in dem Prozess gegen die Zivildienstverweigerer soll am 21. Januar 1991 in Albacete verkündet werden.
Morgen führen Anti-Atomkraftgruppen aus Nordrhein-Westfalen in Personenzügen zwischen Hamm und Ahaus eine Zugbegleitaktion durch. Die Aktion richtet sich gegen die ab Januar 91 zu erwartenden Transporte von hochradioaktiven, abgebrannten Brennelementen aus dem abgeschalteten Hochtemperaturreaktor in Hamm, Üntrop, ins sogenannte Brennelement-Zwischenlager in Ahaus. Die Aktion beginnt um 11.30 Uhr auf dem Vorplatz des Hammer Bahnhofs und die Reisenden in den Zügen werden mit Flugblättern und Transparenten informiert. Auf verschiedenen Bahnhöfen empfangen Vertreterinnen der Lokalpolitik und der Umweltgruppen die Atomkraftgegnerinnen. Die Aktion wendet sich gegen die erstmalige Einlagerung von Atommüll in das BEZ, das heißt Brennelement-Zwischenlager in Ahaus. Aus Kostengründen werden die Brennelemente des Hammer-Reaktors in etwa 100 Bahntransporten nach Ahaus geschafft, anstatt sie im Reaktorgebäude zu lagern. Mit der Zwischenlagerung wird das Entsorgungsproblem von AKWs nicht gelöst, sondern nur verschoben. Bis heute gibt es keine sichere Endlagerungsmöglichkeit für den radioaktiven Abfall. Aus dem Zwischenlager kann somit stillschweigend ein Endlager werden, in dem hochgefährlicher Atommüll für unbestimmte Zeit abgestellt wird. Und das sind Transportbehältern, die nur für 30 Jahre Lagerdauer ausgelegt sind. Soweit Ausschnitte aus der Presseerklärung.
»600.000 Wähler hat die SPD laut Statistik den Grünen bei der Bundestagswahl abgenommen, was aber auch nichts an der herben Wahlniederlage änderte. Wie das so ist, wird nun aufgeräumt. Hans-Jochen Vogel trat als Parteivorsitzender zurück und ausgerechnet Oskar Lafontaine war als Nachfolger vorgesehen. Dieser lehnte ab und zog sich nach Saarbrücken zurück. Das Chaos in der altehrwürdigen Partei war perfekt und die hektische Suche nach neuen Gesichtern begann.« Man fand den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Björn Engholm, dem man nun zutraut, die Partei zu erneuern. Und das hat er auch vor, auch wenn er weiterhin Ministerpräsident in Kiel bleiben will. 2 Geschäftsführer in Bonn sollen seiner Meinung nach für das Management der Partei sorgen. Einer davon soll allein für die Neustrukturierung der Partei in der Ex-DDR zuständig sein. Sich selbst sieht er als so etwas wie einen Generaldirektor, der die letzte Entscheidung fällt. Moderat und integer gibt Engholm sich, den Künsten und kritischen Geistern dieser Republik aufgeschlossen, wirkt er so weise wie der Bundespräsident, nur dass dem nie die Pfeife ausgeht. Die Partei gibt ihm freie Hand auf ihrem Weg in die Erneuerung, denn sie hat keine andere Wahl. Hans-Jochen Vogel ist zwar noch Fraktionsvorsitzender, aber aller Voraussicht nach wird er in einem Jahr wieder abtreten. Auf dem Parteitag im Mai in Bremen wird so aller Voraussicht nach und wie das so üblich ist, Björn Engholm mit großer Mehrheit zum neuen SPD-Vorsitzenden gewählt werden.
Now tell me something, Mr. Government Man, tell me something. How long you really feel you could keep we under here when the truth done reveal about how you grab and steal, but how you make your crooked deal, make your crooked deal, eh? Well down in South Hall, where beach ticket fall, the Asians that farm up a human wall, against the fascists and them police shield. And them sure that the Asians got plenty zeal, got plenty zeal, got plenty zeal. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. Now tell me something, Mr. Police Spokesman, tell me something. How long you really think you woulda take your baton lick, your jackboot kick, your dirty bag of trick and your racist politics, your racist politics, eh? Well down in Bristol, they had no pistol, but them chase your Babylon away. And you shoulda see your Babylon, how them really run away. You shoulda see your Babylon, them pick up that gear, pick up that gear, pick up that gear. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. Now tell me something, Mr. Right Wing Man, tell me something. How long you really feel we would have gravel and squeal when so much murder conceal, when we would can't heal, when we feel the way we feel, feel the way we feel, eh? Well, there was Topstead, and there was Masside, and a lot of other places where the police had to hide. Well, there was Brixton, and there was Chapeltown, and a lot of other places that was burned to the ground, burned to the ground, burned to the ground. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory.
Ja, verabschiedet hat sich da gerade Lyndon Kwesi Johnson mit dem Lied Making History. Wir verabschieden uns noch lange nicht. Wir gucken jetzt erstmal in die Schweiz.
Das Sexualstrafrecht in der Schweiz soll modernisiert werden. So war es in der heutigen Ausgabe der Basler Zeitung an erster Stelle zu lesen. Einhellig unterstützen die Schweizer Fraktionen die Vorbereitungskommission des Nationalrats, die sich für die Strafbarkeit von Vergewaltigungen innerhalb der Ehe ausspricht. Dabei sah es noch vor ein paar Jahren auch in der Schweiz noch ganz anders aus. Schweizer Bundes- und Ständerat lehnten noch vor 5 bzw. 3 Jahren ab, dies als Straftatbestand aufzunehmen. Nun soll es auch jeder und jede in der Schweiz mitkriegen, dass die Ehe kein rechtsfreier Raum ist. Besitzdenken in der Ehe soll abgeschafft werden. Gewalt gegen Frauen wird leider oft noch mehr oder weniger als Kavaliersdelikt empfunden, vor allem wenn dies innerhalb der Ehe geschieht. Im deutschen Strafrecht zum Beispiel gibt es offiziell gar keine Vergewaltigung innerhalb der Ehe. Dem Wortlaut nach geht es bei Vergewaltigung um Nötigung, zu außerehelichem Geschlechtsverkehr. Die Vergewaltigung der Ehefrau ist hier demnach laut Gesetz keine Vergewaltigung, die mit Haftstrafe nicht unter 2 Jahren bestraft würde. Auch die sexuelle Nötigung existiert offiziell nicht innerhalb der Ehe, sondern nur die einfache Nötigung, also die Aufforderung zu einer Handlung unter Androhung von Gewalt, was im Strafmaß geringer ist als die sexuelle Nötigung. In Deutschland tut sich in dieser Richtung meines Wissens nach nicht viel. Vor längerer Zeit hatte wohl die SPD mal für die Aufnahme der innerehelichen Vergewaltigung als eigene Straftat plädiert. Änderung ist also wohl nicht in Sicht. Die Schweizer Fraktionen dagegen sind sich einig, Vergewaltigung auch innerhalb der Ehe muss als solche strafbar sein. Unklar ist noch, ob ein sogenanntes Offizialdelikt geschaffen werden soll, das heißt, dass die Strafverfolgungsbehörde auch gegen den Willen der Ehefrau ermitteln kann, oder ob die Ehefrau allein berechtigt sein soll, ihren Mann wegen Vergewaltigung anzuzeigen. Die bürgerlichen Fraktionen in der Schweiz sprechen sich für diese letzte Version aus. Die Ratslinken und die Grünen der Schweiz sind für die Einrichtung eines Offizialdelikts. Mit der Begründung, dass es sich bei den Vergewaltigern oft um Wiederholungstäter handle. Dass also die Erklärung zum Offizialstrafrecht zum einen abschreckende Wirkung habe, zum anderen den betroffenen Frauen zugute käme, die die Kraft nicht haben, ihren eigenen Mann anzuzeigen. Und wie gesagt, dieser Punkt ist auch in der Schweiz noch umstritten. Kurz vor der Sendung sprachen wir noch mit Frau Rünzel vom Anwaltsbüro von Maria Fieten, die sich besonders mit Ehe- und Sexualstrafrecht befasst. Sie plädiert aufgrund ihrer Praxis dafür, dass es zum Selbstbestimmungsrecht der Frau gehören soll, ob sie ihren Ehemann wegen Vergewaltigung anklagt oder nicht. Aber ob man sich hierzulande von den Schweizern in Bezug auf mehr Rechte für Frauen inspirieren lässt, steht zunächst noch in den Sternen.
Eigentlich wollte der AKJ, das ist der Arbeitskreis kritischer Juristen und Juristinnen, heute Abend in seiner Veranstaltung das Modell Ockelmann behandeln. So habt ihr das Problem getauft. Doch habt ihr den Bogen jetzt ein bisschen weiter gespannt. Vielleicht kannst du aber erst mal erklären, was ihr unter dem eigentlichen Thema das Modell Ockelmann eben versteht.
Der eigentliche Anlass zu diesem Abend heute war das laufende Verfahren in Stuttgart-Stammheim gegen Lüttgard Hornstein. Und der Name kam also daher, denn ein Beweismittel der Bundesanwaltschaft, um die Lüttgard zu verurteilen, ist ein Schriftgutachter namens Ockelmann. Mittlerweile hat sich aber herausgestellt, dass dieser Ockelmann als Gutachter absolut unhaltbar ist. Aber trotzdem sieht es wohl so aus, als ob da eine Verurteilung durchgedrückt werden soll. Und das war nun eben der Anlass für uns mal wieder mit diesem Paragraphen 129a näher zu beschäftigen, seine Funktion und Geschichte darzustellen und ja eben auf laufende Verfahren etwas einzugehen.
Vielleicht kannst du gerade mal kurz erklären, was man unter 129a zu verstehen hat.
Paragraph 129 des Strafgesetzbuches ist der Paragraph, der die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung unter Strafe stellt, außerdem die Unterstützung und die Werbung dafür. Und der Anlass, warum der damals ins Strafgesetzbuch kam, das war 1976, der Vorwand war, eine bessere Bekämpfung der RAF durchführen zu können. Es hat sich aber mittlerweile gezeigt, dass eben dieser Paragraph nicht nur in Anführungszeichen gegen die RAF angewandt wird, sondern mittlerweile eigentlich gegen alles, was sich so an kritischen Widerstand hier zeigt und breit macht.
Ein ganz gewichtiges Moment in eurer Veranstaltung wird auch die Prozessöffentlichkeit sein. in Prozessen in den 129a-Verfahren? Welche Bedeutung hatten die Prozessöffentlichkeit in diesen Verfahren?
Ich erzähle kurz mal, was wir da vorhaben. Und zwar läuft im Moment in Stuttgart-Bad Cannstatt ein Prozess gegen 5 Menschen, die vor 2 Jahren bei dem Prozess gegen Rico Braus und Andreas Sievering anwesend waren als Prozessöffentlichkeit. Und die 5 sind jetzt angeklagt wegen Widerstand und Körperverletzung. Und einer der 5 wird heute Abend da sein und über den Prozess erzählen und vor allem auch über die Funktion der Prozessöffentlichkeit, was das für eine Bedeutung hat und warum es einfach wichtig ist, dass diese Prozesse nicht einfach nur so im Verborgenen, also 129a-Verfahren, dass die nicht nur im Verborgenen ablaufen können.
Der Prozess in Bad Cannstatt, der wird auch Klein Stammheim genannt. Wie kommt denn der zu dem Namen?
Das hat folgenden Grund. Die Prozesse in Stammheim laufen nur unter sehr großen Sicherheitsvorkehrungen ab. Das heißt also, jeder und jede Besucherin muss sich durchsuchen lassen, muss fast alle Sachen abgeben, die Ausweispapiere werden kopiert. Und es war bisher vor Amtsgerichten also sehr unüblich, dass sowas auch ablaufen konnte. In Cannstatt ist es aber üblich. Also es gibt eine sitzungspolizeiliche Anordnung, dass das eben dasselbe wie in Stammheim praktisch auch ablaufen soll. Und das heißt im Prinzip schon mal so eine Art Vorverurteilung, denn Leute, die da angeklagt sind und Leute, die auf solche Prozesse gehen, die können ja prinzipiell nur Störerinnen und Störer sein.
Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wieso die Leute angeklagt sind.
Es kam bei diesem Prozess in Stammheim vor 2 Jahren zu verschiedenen Zwischenfällen. Zum Beispiel sollten 2 Frauen Ordnungshaft kriegen wegen vorsätzlichem Schlafens. Und da hat sich dann Widerstand im Publikum breit gemacht, es kam zu Rangeleien. Dann gab es einen Vorfall, als ein Zuhörer im Saal eine Parole zur Zusammenlegung der politischen Gefangenen rief. Und zwar war das auf eine Provokation der Bundesanwaltschaft hin, die also meinte, dass man könne ja überhaupt nicht von Isolationshaft reden, denn man soll sich nun mal die Angeklagten da anschauen, wie die da sitzen und lachen. Und daraufhin kam es dann also auch wieder zu einem Polizeieinsatz. Der Störer sollte festgenommen werden und zu Widerstand des Publikums. Und auch dabei sollten dann, also dabei kam es dann auch, ja, ein paar Saalwächter oder 2 Saalwächter trugen dann Körperverletzungen davon. Und dann am dritten Tag oder beim dritten Vorfall fand ein regelrechter Überfall von sehr vielen Polizisten auf die Leute, die im Prozess waren an dem Tag statt. Also vor dem Prozessgebäude sollten also da Leute festgenommen werden, wegen diesen 2 vorherigen Anlässen. Und da sind dann jetzt, sind also gegen sehr viele Leute ermittelt worden, im Prinzip gegen alle, die an den Tagen da in den Prozessen waren, und die 5 sind jetzt noch übrig geblieben. Das heißt, mittlerweile sind es nur 4, denn das Verfahren gegen eine Frau aus Düsseldorf wurde mittlerweile eingestellt, wegen Geringfügigkeit.
Was ist denn das Interesse des Staates in diesem Verfahren? Wie schätzt du dir das Ganze ein?
Ich denke, es geht darum, nochmal ganz deutlich klarzumachen, dass die Prozessöffentlichkeit nicht erwünscht ist, beziehungsweise potenziell als Störerinnen und Störer behandelt werden kann. Und das hat die Funktion, denke ich mal, eine Art Einschüchterung zu verbreiten, um die Leute davon abzuhalten, erstmal überhaupt zu solchen Prozessen zu gehen. Und für mich ist eigentlich ganz klar, wenn man sich die letzten Verfahren anschaut, mit was für mickrigen Beweismitteln da tatsächlich gearbeitet wurde, dann ist das Anliegen vom Staat eigentlich nur zu klar, warum die Leute da nicht haben wollen. Denn das heißt also, kritische Öffentlichkeit, die da am Saal sitzt und es mitkriegt, was da läuft, da kann man natürlich lange nicht so viel durchziehen, als wenn es vor völlig leeren Sälen abläuft.
Ihr wirft dem Gerichtsverfahren bestimmte Sachen vor, einfach die Unmöglichkeit, wie verhandelt wird. Nun kann irgendjemand einfach sagen, ihr seht es ein bisschen eng, ihr habt euch da verrannt, ein bisschen engstirnig. Ihr habt auch in der Ankündigung für heute Abend das Ganze so ein bisschen formuliert, die Ansichten, die ihr habt, und redet dann von den Schwierigkeiten, öffentliche Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Wie sieht denn die ganze Vorgehensweise bei euch aus?
Also ich möchte es nur mal kurz sagen zu dem, dass wir das etwas eng sehen. ich glaube wirklich, wenn jemand auch völlig unvoreingenommen in so Prozesse reingeht, der oder die kann eigentlich nur schockiert sein. Also ich kenne da verschiedene Beispiele, die meinten, also es kann ja alles nicht so schlimm sein, aber es ist tatsächlich so. Also da führt, glaube ich, also kein Weg dran vorbei, dass man das wirklich so bezeichnen muss. Und und das war, also jetzt mal zumindest für mich, jetzt mal einfach der Anlass, das auch nochmal anzupacken und da gerade mit sich mit Leuten zu beschäftigen, die Jura studieren und für die das, finde ich, eigentlich schon irgendwie wichtig ist, dass wir das mal selber klar kriegen, was das eigentlich heißt und was mit solchen Paragraphen gemacht werden kann.
Also eure Veranstaltung heute Abend richtet sich speziell an ein juristisches Publikum?
Also prinzipiell ist es mal öffentlich, also jeder und jede kann da kommen, aber normalerweise läuft es vom AKJ, also von diesem besagten Arbeitskreis Kritische JuristInnen aus. Und deshalb sind im Normalfall eigentlich hauptsächlich Jurastudis da. Aber kommen kann jeder und jede.
Jetzt kann nun der Hörer oder die Hörerin leicht den Eindruck gewinnen, das ist ja alles so furchtbar gefährlich. Wenn ich da aber nicht hingehe, dann kann ich mir auch selber nicht mein Urteil bilden. Was könnten wir da für Tipps geben, um aus dem Dilemma rauszukommen?
Also ein Tipp ist auf alle Fälle mal zu solchen Verfahren zu fahren, nach Stammheim oder zum Beispiel jetzt auch nach Cannstatt, um das mal live, in Anführungszeichen, mitzuerleben. Ja, und dann gibt es ja verschiedene Publikationen, immer wieder Flugblätter zu den Paragraphen 129a, zu laufenden Verfahren, eben jetzt auch Flugblätter zu dem Prozess in Cannstatt. Also ich denke, Möglichkeit, Informationen zu kriegen, gibt es, wenn man sich darum kümmert.
Und eine weitere Anregung soll heute diese Veranstaltung von euch sein. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wann und wo die heute Abend stattfinden wird.
Das Ganze findet heute Abend in der Alten Uni im Raum 104 um 20 Uhr statt.
Okay, ich danke dir fürs Gespräch.
Endlich ist mal wieder was passiert, wo man als Radiomacher seine Sensationsgeilheit ausleben kann. Letzte Nacht, kurz nach Mitternacht, gab es in der Siemens Brennelementefabrik in Hanau eine Explosion. Und das ist auch schon alles, was klar ist. Nachdem heute früh noch von 3 Verletzten die Rede war, gibt Siemens jetzt nur noch zu, dass ein Arbeiter einen Schock erhalten habe. Die Atomaufsichtsbehörde erzählte mir immerhin von 2 Verletzten im Hanauer Krankenhaus. Laut Siemens hat sich die Explosion in einem Abgaswäscher ereignet. Das Interview mit dem technischen Leiter ist sachlich nicht besonders aufschlussreich, dafür gibt es aber ein Paradebeispiel, wie man sich blöd stellen kann.
Was ist das für ein Gerät?
Ein Sprühbecher, da wird ein Gas ausgewaschen.
Was befindet sich in den Gasen?
Was heißt in den Gasen?
Die Gase werden ausgewaschen. Was befindet sich darin, was rausgewaschen wird?
Ich kann den ganzen Fertigungsprozess jetzt erklären, wo die Gase alle herkommen. Also wir haben hier eine Chemieanlage.
Ja, und was für eine Explosion ist denn da?
Um da drauf zu kommen, wir wissen nicht, was da drin explodiert ist.
Mein Kompliment. Damit wären die Berechnungen über die Sicherheit von Atomkraftwerken hinfällig, wenn nicht mal die Unfallursachen, geschweige denn ihre Wahrscheinlichkeiten, bekannt sind. Und gleich das nächste Eigentor. Es handelt sich um einen Abgaswäscher. Nach der Reinigung wird das Gas nochmal auf Verstrahlung gemessen und daraufhin, falls sauber, ins Freie abgeblasen. Bei einer Explosion ist doch sehr unwahrscheinlich, dass der Kamin erstens rechtzeitig, zweitens zuverlässig dicht geschlossen wird, zumal nicht mal mit der Möglichkeit einer Explosion gerechnet worden war. Es ist sogar gut möglich, dass, falls tatsächlich eine Gaswaschanlage explodiert ist, das Schließventil ganz ist und geschlossen hat, allerdings erst nachdem der Druckstoß durch war. Dies ließ sich heute nicht mehr nachweisen. Aber an dieser Version gibt es beträchtliche Zweifel. Gerhard Ziegler aus dem grünen Spektrum vertritt eine andere Story. Seine Informanten gibt er nicht preis. Deshalb konnte ich auch Unklarheiten über den genauen Mechanismus nicht recherchieren.
Also man muss sich das so vorstellen, da gibt es ein Band, auf dem Pellets auf Paletten weiterfahren. und das Ganze wird dann an einer Stelle, wo es so eine Schranke gibt, weil diese Paletten dürfen nur in einem Sicherheitsabstand bleiben, also müssen in einem Sicherheitsabstand bleiben, damit die nicht zu nah aneinander geraten, weil es dann zu einer chemischen Reaktion kommen kann. Und an dieser Schranke ist also ein Hebel, der dazu dient, falls da irgendwas zu nah aneinander kommt, dass man dann den Hebel drückt, damit nicht weiterläuft das Band. An dieser Stelle steht jemand, der das dann praktisch zu bedienen hat, und der hat wohl aus welchem Grund auch immer das nicht gemacht, sodass also praktisch in dem nächsten Raum hinter dieser Schranke mehrere Paletten, Pellets übereinander gefallen sind, und dadurch, dass diese Paletten, Pellets aufeinander gefallen sind, hat es eine chemische Reaktion gegeben, die dann also zu dieser Explosion oder Verpuffung geführt haben muss, und deswegen hat auch vor allem dieser Mann mehr abgekriegt als die anderen, der da gestanden hat.
Was war denn das für eine chemische Reaktion?
Ja, man muss sich das so vorstellen, dass also die Pellets, die sind ja praktisch die Teile, die in den Brennstäben drin sind, und die sind natürlich mit Uran angereichert und allerdings schwach angereichert, und da kann es eine kritische Situation geben, wenn die zu nah aneinander kommen. Also das heißt, also diese chemische Reaktion.
Also eine Kernreaktion oder eine chemische?
Bitte? Nee, eine Kernreaktion nicht. Also so ein Unfall kann da nicht passieren. Aber das Maximale, was eben passieren kann, ist diese Verpuffung. Das ist wohl auch passiert. Das ist im Prinzip auch eine Explosion. Das hat ja wohl, sieht man ja wohl auch, gibt es also inzwischen auch Bilder in der Lokalpresse. Und allerdings, sie waren wohl alle froh, dass es keinen Brand gegeben hat. Und man weiß halt nicht genau, was passiert wäre, wenn da ein großer Brand dadurch entstanden wäre.
Dazu nochmal Siemens.
Das wäre ja, was Sie jetzt bereden, wäre ja, sagen wir mal, ein kritischer Unfall. Eine Kritikalität. Und da hätten ja, also ich meine, es gab keine Kritikalität, dann würden wir hier ganz anders sitzen. Und eine Kritikalität, wenn aufkommen würde, ja, da würden ja die Kritikalität Alarmsysteme ansprechen. Also das hat nichts mit Pellets zu tun, aber wir wissen echt nicht, was dort explodiert ist. Das Landeskriminalamt ist hier, schaut dort rein, wir schauen dort rein, aber das können wir nur bedingt machen, ja.
Wie dem auch sei, der Vorfall kann nicht von Pappe gewesen sein, denn nicht nur das LKA ist eingeschaltet, auch der Feuerwehrchef von Hanau war bis Dienstschluss bei Siemens. Genaueres wird man also erst später erfahren können.
Nachdem im gestrigen Tagesinfo bereits über Isabel Jakob berichtet wurde, möchte ich die Berichterstattung um ein Telefonat mit ihrem Rechtsanwalt, der in Frankfurt das Haftmandat hat, ergänzen. Doch nochmal ganz kurz was zu Isabel. Gegen Isabel wurde im Juni 85 Haftbefehl erlassen, aufgrund der Tatsache, dass sie die Freundin von Jürgen Pemöller war, der bei dem Sprengstoffanschlag auf die Messe AG ums Leben kam. Isabel kam in Isolationshaft. Dort traten die ersten Symptome von Morbus Basedow auf, eine Autoimmunkrankheit, bei der der Körper Antikörper gegen die eigene Schilddrüse produziert. 1986 wurde sie aus der Haft entlassen, weil ihre Krankheit nicht unter Gefängnisbedingungen behandelt werden konnte. 1987 begann ihr Prozess. Das 129a-Verfahren wurde eingestellt. Übrig blieb die Anklage wegen des Sprengstoffanschlags, und sie wurde letztendlich zu 4,5 Jahren verurteilt. Die anschließend beantragte Revision im Februar diesen Jahres wurde abgelehnt. Im April stellte sie einen Antrag auf Haftunfähigkeit, der jedoch im August abgelehnt wurde. Seit letzten Donnerstag ist Isabel trotz ihres Krankheitszustandes nun wieder in Haft.
Ja, ja. Also der gesunde Zustand von Isabel hat sich seit ihrer Verhaftung erstmal nicht verändert. Aber das Problem ist natürlich, dass sie in ärztlicher Behandlung war draußen und die Behandlung jetzt im Knast jetzt natürlich so nicht weitergeführt werden kann, erstmal, beziehungsweise nur unter erheblichen Schwierigkeiten. Ja. Und wie sieht eure weitere Vorgehensweise aus, von rechtlicher Seite her?
Ja, von rechtlicher Seite her besteht im Moment eigentlich nur noch die Möglichkeit, weil ja das Urteil ist ja rechtskräftig und die Vollstreckungsanordnung auch, dass im Wege der Haftunfähigkeit, der Feststellung der Haftunfähigkeit eine Entlassung erreicht werden kann, aufgrund von ihrer Krankheit. Aber das war ja auch schon Gegenstand der Versuche und Anträge ihres Anwalts oder ihrer Anwälte, bevor sie im Knast ist, zu erreichen, dass er gar nicht erst rein muss. Ja. Deswegen, die Situation hat sich jetzt natürlich nochmal erschwert dadurch, weil die Möglichkeiten, solange sie eben im Knast sind, ist natürlich noch eingeschränkter sind als draußen.
Die Revision im Februar diesen Jahres, die ist abgelehnt worden. Auf diese Art und Weise besteht keine Möglichkeit mehr, was zu machen.
Nee, das Urteil ist rechtskräftig, da ist eigentlich nichts dran zu ändern.
Werdet ihr dann demnächst wieder einen Antrag stellen auf eine Haftfähigkeitsprüfung oder wie sieht das aus?
Ich denke, dass wir jetzt, also bisher liegen ja auch dem Knast und den Ministerien die ganzen ärztlichen Unterlagen vor. Und ich denke, die einzige Chance, da jetzt noch was Neues zu erreichen, wäre praktisch jetzt dadurch, dass sie jetzt drin ist im Knast, zu erreichen, dass festgestellt wird, dass ihre Situation durch die Haftbedingungen noch verschärft werden. Sie hat ja im Moment auch Einzelhaftbedingungen und da ihre Krankheit auch mit ihrer psychischen Situation zusammenhängt, beziehungsweise die nicht ohne Einfluss auf den Krankheitsverlauf sind, haben natürlich eben auch die Haftbedingungen erhebliche Einwirkungen darauf, wie es weitergeht und wenn eben dadurch nachgewiesen werden könnte, dass durch die Haftbedingungen eine Verschlechterung eintritt, dann könnte eine Chance bestehen, sie darüber auch wieder rauszukriegen.
Welche Rolle wird dann der öffentliche Druck in dem Fall spielen?
Ja, öffentlicher Druck ist natürlich immer wichtig. Ja. Also wenn sich niemand drum kümmert und ansonsten das Ganze sich nur auf so einer Behördenebene intern abspielt, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein positives Ergebnis rauskommt, nicht so groß, wie wenn eine Öffentlichkeit draußen sich dafür interessiert, ja, und da praktisch auf die Finger guckt. Ja.
In einer Publikation habe ich noch gelesen, diesen Satz, selbst die Nazis haben es nicht gewagt, Edith Jacobsen, die gleiche Krankheit wie Isabel, also Morbus Basedow, hatte, im Knast zu behalten. Sie bekam von den Nazis Haftverschonung.
Habe ich nicht gesehen, offenbar haben die BRD-Behörden da weniger Probleme mit. Ja.
Die Forderung bleibt, Isabel Jacob muss raus. Wer gegen die Wiederinhaftierung von Isabel protestieren will, sollte das tun, und zwar bei der zuständigen Justizministerin von Niedersachsen, Frau Alm Merk, Waterloo-Platz 3000 Hannover. Straße.
We give them talent to the state and the black working class underrate. Them we side with the oppressor when the going get rough. Side with the aggressor when the going get tough. Them a black petty bourgeois, them full of love. Yes, them a black petty bourgeois, them full of love. To them said them educate them a one irate. To them said them educate them a seek top rate. Them a seek position of the box of blacks. Seek promotion of the box of blacks. Them a black petty bourgeois, them full of love. Yes, them a black petty bourgeois, them full of love. We'll be right back.
will give them talent to the state. And the black working class and the rate. Them will side with the oppressor when the going get rough. Side with the aggressor when the going get tough. Them a black petty bourgeois, them full of love. Yes, them a black petty bourgeois, them full of love. Show them said them educate them a go on irate. Show them said them educate them a see top rate. Them a see position of the box of blacks. See promotion of the box of blacks. Them a black petty bourgeois, them full of love. Yes, them a black petty bourgeois, them full of love.
Eigener Sache. Frauensache. Das Frauenplenum. Mittwoch, den 12.12. um 20 Uhr im Koordinationsbüro. Es fällt aus. Das Gesamtplenum. Mittwoch, den 12.12. Themen unter anderem Bericht vom Radiotreff der Frauen bei LoRa und Bewegung unter den Radio Dreieckland Frauen. Frauensendekapazitäten in RDL und die Perspektive der Frauenkoordination ab Januar 1991 und Diverses. Zum Frauenplenum am 12.12. laden wir ein. Alle Frauen vom Frauen- und Lesbenradio, alle RDL-Frauen und alle interessierten Hörerinnen.
I was walking down the road the other day when I hear a little you.
Ja, nach diesem Hinweis jetzt auch zu den anderen Veranstaltungshinweisen. Für Hörer und Hörerinnen, die sich erst später zugeschaltet haben, möchte ich jetzt ganz am Anfang der Veranstaltungshinweise nochmal kurz wiederholen, dass jetzt gleich die Bürgerversammlung stattfindet, auf der die Bebauung des Rieselfeldes diskutiert werden soll, beziehungsweise eben die Rettung des Rieselfeldes. Da diese Bürgerversammlung von der Initiative mithilfe von 10.000 Unterschriften durchgesetzt wurde, kann man also erwarten, dass es sehr voll wird. Darum, wenn ihr dorthin wollt, macht euch jetzt gleich auf den Weg. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, also in einer halben Stunde, im Paulussaal in Freiburg. Aber besser, ihr seid etwas vorher da, damit ihr auch noch einen Platz bekommt, denn Stehplätze sind dort nicht zugelassen und wenn der Saal voll ist, kann dort niemand mehr rein.
Wie schon angekündigt, ist heute Abend noch die Veranstaltung Das Modell Ockelmann. So wurde sie auf jeden Fall angekündigt. Das Ganze geht von dem AKJ aus, das ist der Arbeitskreis kritischer Juristen und Juristinnen. Der Tagesplan, der Themenplan hat sich ein bisschen geändert. Mittlerweile wird Folgendes vorgesehen. Zuerst soll es mal einen geschichtlichen Abriss des Paragraphen 129 geben. Danach soll die Bedeutung der Prozessöffentlichkeiten in 129a-Verfahren und die Angriffe auf dieselbigen diskutiert werden. Es wird ein Angeklagter aus dem Cannstätter Verfahren anwesend sein. Und das Ganze findet statt heute Abend in der alten Uni, Bartholdstraße 17, um 20 Uhr. Und zwar ist es der Raum 104.
But me have to make a race, cause me come of age, and me want to go real.
So, und im kommunalen Kino in der Urachstraße 40, das ist der alte Vire-Bahnhof, läuft heute Abend ein tunesisch-libyscher und französischer, nee, so eine Koproduktion halt eben, ne, im Rahmen der Rassismusreihe vom ARK. Und zwar heißt der Film Asu Fara oder so ähnlich, das heißt auf Deutsch Die Botschafter, und es beginnt um 21 Uhr.
Und was ihr jetzt eben gehört habt, das war
das politische Tagesinfo
von Radio Dreiklang aus Freiburg.